weil er eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Und diese 5 Sekunden Zeitstrafe ist schon wieder ein Hot Topic. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show von Austin und Perke. Lass uns kurz festhalten, was für ein unfassbar geiles Rennwochenende das war. Wir haben es gecallt in der Pre-Weekend-Show, dass das eines der besten Rennwochenende im Kalender wird. Und es hat delivered dieses Wochenende. Es war wirklich geil. Die Spannung war da. Es war unerwartet an manchen Stellen. Es hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen.
Auf jeden Fall besonders war das nochmal so schön, nachdem man 3 Wochenenden in Folge keine Formel 1 hatte. Vor der Herbstpause hatte man das Rennen in Singapur, was überhaupt nicht gut war. Da war es einfach schön zu sehen, dass man jetzt einfach mal ein gutes Rennwochenende hat. Ein gutes Sprint-Qualifying, einen guten Sprint, gutes Qualifying, gutes Rennen. Irgendwie war durchgehend an diesem Rennwochenende alles schön, alles spannend. Du hattest viele spannende Duelle, ob im Qualifying oder in den Rennen. Es war rundum genial.
Ja. Das kann man definitiv sagen, da kann ich gar nicht widersprechen, da will ich gar nicht widersprechen. Das ist einfach ein Fakt gewesen dieses Wochenende, Perke. Aber lass uns direkt in die Action reingucken, denn es gibt einiges zu besprechen dieses Wochenende. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich würde sagen, vielleicht nicht ganz vorne, lassen wir die Trainings einfach weg. Es gab eh nur eins, also dementsprechend würde ich da jetzt gar nicht groß drüber reden. War jetzt auch nicht übermäßig auffällig irgendwas. Kommen wir also direkt zum ersten Highlight des Wochenendes, nämlich dem Sprint-Qualifying. Verstappen mal wieder on top, Perke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht sicher, wie gut die Upgrades vom Red Bull wirklich sein werden. Aber sie waren da, sie haben geliefert und es war mal wieder ein Augenschmaus, Max Verstappen endlich mal wieder auf 1 zu sehen. Ah, es hat gut getan. Ich meine, ich bin ja eh Verstappen-Supporter, das weiß man ja, glaube ich, bekanntlich. Verstappen sowie Ferrari. Ferrari wahrscheinlich noch, wenn man in meine Seele reinguckt, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das hat einfach mehr Historie als das Verstappen-Ding. Aber es hat gut getan, wirklich.
Ja, irgendwie fühlt es sich auch einfach richtig an, dass Max Verstappen auf einen steht. Das hatten wir jetzt 1,5, 2 Jahre nur, dass Max Verstappen, wir wussten, wir schalten eine Session ein, Max Verstappen steht auf 1. Es fühlt sich irgendwie richtig an. Klar, für die Spannung hätte man es vielleicht lieber, dass Max Verstappen nicht auf 1 steht. Naja, es sollte am Ende ja auch die einzige Session des Wochenendes bleiben, wo Max Quatsch. Die
ich wollte gerade sagen, jetzt fangen wir an, Quatsch.
Nein, natürlich hat er den Sprint auch noch gewonnen. Mein Fehler. Ich weiß, es ist spät. Wir nehmen das hier nach dem Rennen auf. Es ist 23.40 Uhr. Es sei mir verziehen. Den Sprint hat er natürlich auch noch gewonnen, aber immerhin war er nicht das ganze Wochenende auf 1. Im Rennen hat auch er seine Probleme, aber wie gesagt, irgendwie fühlt sich richtig an, Max Verstappen auf 1 zu sehen. Für die Spannung jetzt vielleicht nicht das Beste, aber ja, vom Feeling her ist es, er gehört dahin. Er gehört dahin. Er war es diese Saison viel zu wenig, was gut ist für die Spannung, was schlecht ist für Gewohnheitstiere, sage ich mal.
Ja, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, Perke, es hat mal ein weiser Mann in diesem Podcast gesagt, wer Verstappen nicht auf 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Und ich glaube, dieses Wochenende hätte man tatsächlich nach diesem Sprint-Quali ernsthaftig darüber nachdenken können, diesen Satz erneut zu sagen, hätte man nach dem Sprint-Quali nämlich seine Predictions gegeben. Aber das haben wir nicht, wir haben es davor gemacht. Dementsprechend ist dieser Satz auch leider nicht gefallen. Aber Perke, beim Sprint-Quali war ja nicht nur das Verstappen auf 1 war eine Überraschung, nämlich auch Franco Colapinto. Der Mann, Perke, ich sag es, wie es ist, er nimmt es persönlich, was wir hier im Podcast über ihn gesagt haben. Und er zeigt uns einfach erneut, nicht nur im Sprint-Quali, sondern das ganze Wochenende, dass dieser Mann einen Fulltime-Sitz in der Formel 1 verdient.
Ja, im Sprint-Qualifying war er in SQ3, während sein Teamkollege Alex Albon bei seinem 100. Rennwochenende in SQ1 schon ausgeschieden ist. Wie bitte?
Schmerzt das?
Das schmerzt sehr, ja, das schmerzt sehr. Danke der Nachfrage. allein in SQ1 war Colapinto 4 Zehntel schneller als Albon. Und das ist schon eine Menge, klar, auf der Strecke. Da kannst du auch ordentlich Zeit gut machen. Das ist eine Strecke, wo es nicht so auffällig ist wie auf anderen Strecken, wenn du in Monza so viel schneller wärst oder auf irgendeiner kurzen Strecke in Österreich, da wäre das schon ein anderes Brett als in Austin. Aber 4 Zehntel von deinem Teamkollegen mitzubekommen, der eine Handvoll Rennen gefahren ist und du bei deinem 100. Rennwochenende bist, ist dann trotzdem eine Ansage. Und Colapinto, wir reden jetzt zwar gerade nur über Sprint-Qualifying, aber ich sage es weiterhin, Colapinto hat einen Fulltime-Sitz in der Formel 1 verdient. So wie er fährt, hat er es nicht verdient, nächstes Jahr nicht in der Formel 1 zu sitzen.
Ja, und er überrascht uns alle. Ich glaube, das konnte keiner vorahnen, dass der Mann so unfassbar gut sein wird. Ich glaube, nicht mal der größte Colapinto-Supporter hat auch nur erahnt, wie gut Colapinto in die Formel 1 eingestiegen ist. Und er ist nicht der einzige Mann, der jetzt wieder gut in die Formel 1 eingestiegen ist. Dazu kommen wir dann auch noch, Perke. Da freue dich drauf auf diese Diskussion. Freue dich drauf. Aber wen wir natürlich auch in SQ1 verloren haben, im Sprint-Qualifying, war einer der Namen, die mich sehr überrascht haben. Nämlich der McLaren von Oscar Piastri. Im SQ1 raus, sehr enttäuschend, Rundenzeit gestrichen. Und damit war natürlich auch für das Sprintformat bei Piastri eigentlich so ziemlich viel gelaufen.
Ja, da bin ich in einem Zwiespalt, wie ich sowas bewerten soll. Im richtigen Qualifying ist es ja noch einem anderen Topfahrer so passiert. Ich weiß nicht, was ich von sowas denken soll. Klar, du kannst mal einen schlechten Tag haben. Ich will niemanden schämen, wenn er einen schlechten Tag hat. Piastri hatte, abgesehen von diesem SQ1, ein super Wochenende, hat sich im Sprint gut recovered, ist ein gutes Qualifying gefahren, ist ein solides Rennen gefahren. Das will ich gar nicht sagen. Ich frage mich nur, inwiefern es nötig ist, auch an einem schlechten Tag in so einem Auto wirklich in SQ1 oder in Q1 auszuscheiden. Auch mit dem Pech, ja, dir wurde eine Runde gestrichen. Im Normalfall solltest du in einem Top-Team aber auch mit einer Runde es schaffen.
Jetzt ja, machen, wir hier, mich so an. Jetzt machen glaub, wir hier ein Topic auf, wenn ich hier einen Namen droppe, dann ja, sind Paris, wir schon blablabla. Wieder,
klar,
sind aber wir schon wieder in der Debatte.
Ja, klar, Paris ist schlecht, aber als guter Fahrer in einem Top-Team musst du es schaffen, auch wenn du Pech hast mit einer gestrichenen Runde, in Q1 bzw. SQ1 weiterzukommen. Klar, da kommt noch einiges dazu. Die zweite Runde ist normalerweise die schnellere, weil die Strecke schneller wird. Wie viel schneller wird sie dann wirklich? Ist es dann überhaupt möglich mit einer ersten Runde? Aber ja, es ist möglich. Andere haben es auch gezeigt. Auch in einem SQ2, auch in einem Q2 sind Leute, wie zum Beispiel Lando Norris, nur eine Runde gefahren und haben es geschafft, in Q3, was nochmal deutlich schwerer ist, als in Q2 zu kommen. Deswegen frage ich mich da, muss das sein? Aber ich will jetzt nicht zu sehr judgen. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Jeder kann mal eine schlechte Session haben. Jeder kann einfach mal eine Runde nicht zusammenbekommen. Wenn es häufiger passiert, ist es ein Fragezeichen in meinem Kopf, aber Piastri passiert es nicht häufiger, deswegen sei es jetzt einfach mal so dahingestellt.
Das Ding ist auch, Perke, du musst beachten, auch Lando Norris hat es diese Saison schon geschafft, einen Q1-Exit hinzulegen.
Auf jeden Fall.
Also es ist passiert, weißt du, es ist halt so, dass es manchmal passiert, es passiert den Besten. Wenn es dann öfter passiert, dann bist du eventuell Sergio Perez höchstpersönlich, aber solange es jetzt nicht mehrmals passiert, ist da jetzt, glaube ich, nicht groß was einzuwenden. Ja. Shit happens, life moves on. Gehen wir weiter, Perke, und zwar kommen wir zum Sprint, wo die erste Rennaction dieses Wochenende so etwas begonnen hat und man hat im Sprint schon etwas, eine leichte Vorahnung, einen leichten Vorgeschmack fürs eigentliche Rennen bekommen, nämlich ein Team war überraschend gut, was sich recht schnell rauskristallisiert hat und dieses Team trug die roten Farben und kommt aus Italien, nämlich die Scuderia Ferrari, die waren schon sehr, sehr schnell im Sprint.
Die waren sehr schnell und die waren nicht nur sehr schnell, die hatten auch Bock auf Racing. Und das haben sie nicht an irgendwem ausgelassen, das haben sie immer am direkten Teamkollegen ausgelassen. Carlos Sainz und Charles Leclerc, was haben die da für ein Duell geliefert mal wieder? Also wenn es teaminterne Duelle gibt, dann ja meistens bei Ferrari, weil Ferrari lässt die Fahrer einfach fahren. Und das hat man hier auch wieder gesehen. Und wenn die beiden wollen, die können so geil gegeneinander racen. Was ich hier auch sagen muss, der etwas aggressivere Part war wahrscheinlich Carlos Sainz. Aber warum sollte Carlos Sainz mittlerweile überhaupt noch Rücksicht auf Leclerc nehmen und Ferrari? Das ist dann die andere Frage. Dass Sainz generell aggressiver unterwegs war als vielleicht sonst, hat man auch im Rennen dann später gesehen, bei ein, zwei Moves gegen zum Beispiel Max Verstappen. Aber da war jetzt nichts, was über die Grenze hinausging von ihm. Deswegen einfach nur ein geiles Battle. Am Ende ist im Sprint Carlos Sainz auf P2, Charles Leclerc auf P4 ins Ziel gekommen. Sainz hat Norris noch erwischt. Leclerc hätte Norris auch noch fast erwischt, aber hat es am Ende nicht mehr geschafft, auch wenn Norris da mit abbauenden Reifen und ein, zwei individuellen Fehlern durchaus Probleme hatte, Leclerc dann am Ende hinter sich zu halten. Aber Ferrari, unfassbare Pace gehabt, gerade in den Rennen, sag ich mal, im Sprint und im richtigen Rennen.
Ja, vielleicht noch eine kleine Annotation zum Thema Norris im Sprint. Norris hat sich in meinen Augen sehr viel selbst zuzuschreiben. Vor allem auch gerade, dass er dieses Wochenende jetzt mit Minuspunkten rausgegangen ist. Er war ja im Endeffekt P2, er hatte einen Punkt verloren. Und dann letzte Runde, Turn 1, der Lockup, unnötig. unnötig. Den hätte man vermeiden können. Den hätte man vermeiden können, bin ich felsenfest davon überzeugt. Und er hat ja noch Glück gehabt, sage ich mal, dass es ihn nur diesen einen Platz gekostet hat. Im allerschlimmsten Fall wäre auch noch Leclerc vorbeigegangen und dann hätte er noch mal einen Punkt verloren. War ein bisschen schade zu sehen, weil es nimmt natürlich jetzt wieder einen Punkt mehr aus eben diesem spannenden Kampf um die WM raus. Aber dafür hat Lando Norris ja dann heute im Rennen ordentlich gezeigt, dass er auch ziemlich zuverlässig die Breaking Points hitten kann. Breaking Point wird heute auch noch ein sehr interessantes Thema werden, denke ich mal. Obwohl ich glaube, dass wir da auf der relativ selben Seite sind, was das angeht. Aber genau, Norris hätte durchaus im Sprint mit mehr nach Hause gehen können, mit einem Punkt, um genau zu sein. Aber es sollte nicht so sein und somit hatten wir dann tatsächlich mal wieder einen Max Verstappen-Sieg seit sehr, sehr langer Zeit. Es war zwar nicht das Feature-Race, aber es war der Sprint.
Das Feature-Race, also
ja, ich weiß, jetzt habe ich schon das F2-Vokabular hier schon mit eingeführt, aber so sei es. Es sei mir verziehen. Aber hat mir gefallen, endlich mal wieder Verstappen oben zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann wollte ich noch kurz, was den Sprint angeht, über ein anderes Team reden, und zwar Mercedes. Weil im Sprint-Qualifying hätte man denken können, boah, der Mercedes hat Pace. Ich meine, George Russell war im Sprint-Qualifying auf P2 und das mit 12.000stel hinter Max Verstappen und 2/10 ungefähr Vorsprung auf P3, und zwar auf den Ferrari von Charles Leclerc. Da hätte man sich denken können, boah, der Mercedes sieht nicht schlecht aus. Hamilton hat es da nicht so ganz hinbekommen, ist von P7 gestartet. Aber irgendwie ließ die Rennpace, sage ich mal, zu wünschen übrig. Und George Russell hat es lediglich auf P5 ins Ziel geschafft und Hamilton auf P6. Ich meine, auch im richtigen Qualifying hat Russell auch gesagt, ich weiß nicht, was wir hier über Nacht verloren haben, aber irgendwas ist nicht mehr so gut am Auto. Also irgendwie von Freitag, wo der Mercedes richtig, richtig stark aussah, zu Samstag und Sonntag, wo man dachte, Mercedes, ja, ist auch da, aber gar kein Siegkandidat, kein Podiumskandidat. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, dass Mercedes einen Downfall innerhalb eines Tages geschafft hat an diesem Rennwochenende. Das fand ich einfach interessant zu beobachten, wie ein so gutes Auto am Freitag so mittelmäßig, ich will nicht sagen mittelmäßig, es war immer noch besser als das Mittelfeld, was Mercedes dahingestellt hat, aber für Top-Teams eher unteres Drittel sein konnte.
Einer der Gründe, der sehr viel in den Medien diskutiert wurde oder auch gerade in der Übertragung sehr viel erwähnt wurde, waren tatsächlich die Temperaturen, die an der Strecke geherrscht haben, dass die am Freitag einfach teilweise 7, 8 Grad kühler waren, als es dann teilweise am Samstag und auch am Sonntag der Fall war. Und dass das wohl auch einer der ausschlaggebenden Punkte sein soll oder kann, dass der Mercedes einfach mit den höheren Temperaturen nicht ganz so gut klarkommt und deshalb auch die Race-Pace sowie die Quali-Pace dann gelitten hat. Sicherlich wird das nicht der einzige Grund gewesen sein. Ich glaube, darüber sind wir uns beide einig. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einer der beeinflussenden Faktoren im Endeffekt gewesen sein kann.
Möglich ist es. Und wo wir bei Mercedes sind und Faktoren, die komisch sind, gehen wir doch gleich ins Qualifying. Gehen wir doch mal von Samstag auf Sonntag 0 Uhr. Da hat nämlich das Qualifying stattgefunden.
Das Qualifying verrückte Zeiten. War nicht gut für Mercedes.
Das Qualifying war nicht gut für Mercedes, denn das, was einem Oscar Piastri im Sprint-Qualifying passiert ist, ist einem Lewis Hamilton im richtigen Qualifying passiert. Er hat Q1 nicht überstanden und anders als Piastri, der 16. wurde im Sprint-Qualifying, wurde Lewis Hamilton 19. und ist damit am Ende hinter einem Sauber gelandet. Das muss man sich mal festhalten, um hinter einem Sauber zu landen, muss schon sehr viel schief gehen. Auch hier muss man sagen, Lewis Hamilton wurde eine Rundenzeit gestrichen von zweien. Hier wieder gleichen Monolog einfügen, den ich zu Piastri gehalten habe. Aber auch hier kannst du einfach einen schlechten Tag haben. Vielleicht war es auch einfach nur ein Foreshadowing, dass der Mercedes halt wirklich nicht so gut ist, wie man am Freitag vielleicht gedacht hat. Aber einfach Monolog, Copy-Paste, was ich zu Piastri gesagt habe, was du zu Piastri gesagt hast, kann passieren. Ist das Gleiche bei Hamilton. Schlechten Tag gehabt. Sollte dir lieber im Sprint-Qualifying als im richtigen Qualifying passieren, aber beeinflussen kannst du es ja am Ende nicht.
Washed.
Nein, Hamilton ist nicht washed. Darüber müssen wir nicht reden. Hamilton ist immer noch ein Top-5-Fahrer, den wir haben.
Ja, und Hamilton schön, wie ich hier ein Wort reinwerfen kann und wir beide direkt hier schon.
Hamilton ist arguably einer der Top-2, Top-3, wahrscheinlich für viele auch der GOAT, mindestens Top-2, Top-3-Fahrer aller Zeiten. Und Hamilton jetzt wegen P19 zu unterstellen, sowas, bin ich dann noch verrückt. Ich weiß, du meinst es auch nur scherzhaft, aber es gibt einige da draußen, die wirklich so denken, dass Hamilton washed ist. So ist es nicht.
Also washed ist er definitiv nicht, aber ein wirklich gutes Wochenende an sich hatte er auch nicht. Ich habe mir jetzt nämlich gerade nochmal den Sprint auch angeguckt, P6 im Sprint nur in Anführungszeichen und dann das eigentliche
Qualifying P19. Er ist aber auch nur von P7 gestartet.
Ja, also auch nicht ewig weit nach vorne gefahren, muss man dazu sagen. Dann das Qualifying auch jetzt nicht überragend, um es mal freundlich auszudrücken. Und naja, das Rennen, wir haben jetzt gesehen, was da passiert ist. Also von, was waren es, 65 Runden insgesamt oder so, hat er 2 mitgemacht. Naja.
57 Runden waren es.
Ah, 57.
56? 56.
Ah, okay, gut. So sei es. Auf jeden Fall, sehr viele waren es nicht, die er mitgemacht hat. 2, um genau zu sein. ja, gut. Haben wir das auch abgehakt. Hamiltons Wochenende war es definitiv nicht.
Genau, aber man hat auch hier an der Spitze wieder ein enges Duell gehabt, ähnlich wie im Sprint-Qualifying, wo es Max Verstappen und George Russell waren, die nicht viel getrennt haben oder hat. Und die Top 2 mit etwas Abstand waren, waren es im richtigen Qualifying diesmal Lando Norris und Max Verstappen, die zu zweit dem Rest des Feldes ein bisschen enteilt sind. Und in Q3 hat Lando Norris dann die Oberhand behalten vor Max Verstappen. Und zwar waren es 31.000stel Abstand zwischen den beiden. Und beide waren 3/10 vor dem Rest, 3/10 vor dem Ferrari von Carlos Sainz. Das heißt, man hätte denken können, die beiden werden das am Sonntag unter sich ausmachen. So kam es am Ende nicht. Was man auch dazu sagen muss, beide sind nicht vollständig zu einem zweiten Versuch, einer zweiten schnellen Runde gekommen im Qualifying in Q3, da George Russell das Auto weggeworfen hat und die Session dadurch verfrüht beendet wurde, während Max Verstappen und Lando Norris auf der zweiten schnellen Runde waren. Sah so aus, als ob Max Verstappen sich noch mal verbessern würde. Lando Norris eher nicht. Aber am Ende ist es ein großes What-If. What-If? George Russell wäre nicht gecrashed und Max Verstappen hätte diese Runde zu Ende fahren können.
Das reicht nicht nur für eine Episode, oder wenn wir sagen, George Russell, What-If, nie gecrashed. Ich glaube, da haben wir mindestens 10 Episoden, die wir füllen können.
Das ist jetzt nicht falsch. Da hast du durchaus recht, auch wenn ich den Russell-Slender hier schon wieder nicht gut finde. Was man sagen kann, es wäre so oder so unfassbar eng gewesen zwischen Norris und Verstappen. Selbst wenn sich Verstappen noch mal verbessert hätte, wäre es unfassbar eng geworden, Norris noch mal wirklich zu bekommen. Am Ende war es Norris auf 1, Max Verstappen auf 2. Und das sollte die Ausgangslage für einen sehr, sehr spannenden und sehr, sehr geilen Start im Rennen werden.
Ja, das definitiv. Und ich sag's mal so, der Grand Prix hat auch natürlich nicht enttäuscht. Deshalb, Perke, würde ich sagen, lass uns doch einfach direkt zum Rennen kommen, dass wir ein bisschen genauer anschauen, was da passiert ist. Und ich glaube, die erste Kontroverse, die wir jetzt hier wahrscheinlich schon unter einigen Zuschauern, unter einigen Fans von der Formel 1 auch haben werden, ist nämlich die Startsequenz, wo Max Verstappen und Lando Norris beide ganz gut weggekommen sind. Und wir haben auch beide schon privat während des Rennens ja drüber geschrieben gehabt und wir waren eigentlich auch einer Meinung. Man sagt, oder im Broadcast wurde gesagt, das ist schon on the edge, wurde es gesagt bei Sky UK, also sehr an der Grenze. Für uns beide war es absolut im Rahmen des Legalen, des Machbaren. Es ist natürlich hartes Racing, aber am Ende des Tages, Norris lässt die Tür in Turn 1 einfach offen. Er lässt eben genau diesen Red Bull, diese Autobreite Platz. Und durch die kommt Max Verstappen halt durch. Und für mich war dann eigentlich recht schnell klar, dass es einfach ein ganz normales, faires Manöver war, auch wenn Norris dann halt ein bisschen weiter rauskommt, weil es war seine Verantwortung, die Tür zuzumachen. Er ist auch rübergezogen, aber er hat sie eben nicht endgültig zugemacht. Und das ist sein Fehler. Und den Fehler hat er eben mit verlorenen Positionen bezahlt.
Du sagst es, am Ende war es unfassbar hartes, aber kein unfaires Racing. Durch dieses Manöver, als Max Verstappen da in Kurve 1 reingestochen ist, hat Charles Leclerc auch die Führung übernehmen können, weil Max Verstappen hat weit rausgetragen, Lando Norris logischerweise noch weiter, weil er auf der Außenseite von Max Verstappen war. Leclerc war ein bisschen der Nutznießer, konnte innen durchschlüpfen und konnte das dann auch einfach wegfahren da vorne. Für Charles Leclerc war das ein super Rennen, ein super entspanntes Rennen über die meisten Strecken. Ja, du hast es gesagt, hartes Racing, für mich auch faires Racing, gerade in der Startphase kann man bei einigen Sachen noch mal ein Auge zudrücken, wobei ich auch sagen würde, selbst wenn das Manöver in Runde 30, 40 passiert wäre, hätte ich gesagt, hart, aber fair, passt schon. Die beiden kämpfen gerade um eine WM. Da muss man jetzt nicht für alles irgendeine Strafe geben, ganz einfach.
Ja, sehe ich genauso. Daher haken wir den Start ab. Ich meine, am Start gab es zwar auch noch den kleineren Kontakt, aber sind wir mal ganz ehrlich, der war jetzt nicht irgendwie weltenbewegend. Deshalb würde ich sagen, lass uns lieber zu dem Thema kommen, was tatsächlich weltenbewegend war. Und nämlich, das war die Ferrari-Pace. die wir auch schon im Sprintrennen gesehen haben, diese Pace hat sich einfach im Grand Prix weiterhin durchgezogen. Ich war ja am Anfang sehr überrascht, dass Max Verstappen doch so weit mitgehen konnte für die Anfangszeit und dann auch es geschafft hat, Sainz weiterhin hinter sich zu halten, bis Sainz dann tatsächlich den Undercut gemacht hat. Fand ich auch schön, wieder das Shoutout von F1 an der Stelle mit den Grafikanzeigen, den Undercut-Podcast zu erwähnen. Sehr freundlich, die Firma dankt. Aber man muss natürlich sagen, Leclerc, der hatte im Endeffekt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich ein super entspanntes Rennen. Der war nie in Gefahr, ab Runde 15 das Ding zu verlieren, so wie der sich da den Abstand rausgefahren hat. Carlos Sainz hat es dann am Ende hin nochmal enger gemacht. Aber ey, das Ding war für Ferrari, eigentlich war es sicher, wenn man so ein bisschen die Rennpace gesehen hat, wie sie sich entwickelt hat.
Das ist richtig, am Ende waren es knapp 20 Sekunden von Charles Leclerc auf den ersten Nicht-Ferrari von Max Verstappen, der am Ende P3 geholt hat. Ja, du sagst, das ist unfassbare Pace, die Ferrari an den Tag gelegt hat. Leclerc, auch Sainz, der 8,5 Sekunden am Ende hinter Leclerc war und auch noch über 11 Sekunden oder knapp 11 Sekunden vor Max Verstappen war. Generell ein super, super Rennwochenende für Ferrari. Und es ist immer schön, Ferrari oben zu sehen. Wenn Ferrari gute Pace hat, ist das diese Saison gar nicht so überraschend. Gerade am Anfang der Saison war Ferrari unfassbar gut. Die ersten 3-4 Rennen waren die unfassbar. Da sah es so aus, als ob Leclerc und Sainz im WM-Kampf beide irgendwie mit drin stecken würden. Sind sie jetzt am Ende nicht unbedingt, auch wenn manche Charles Leclerc noch nicht rausschreiben wollen. Ich würde ihn schon rausschreiben da, weil dafür ist der Abstand zu groß. Aber diese Pace, wenn Ferrari die weiter an den Tag legen kann, sich weiter so entwickelt, dann freue ich mich auf das Ferrari der nächsten Saison. Ganz einfach.
Ja, und Perke, wir haben in der Pre-Weekend-Show gesagt, dass Leclerc denkt, dass sie tatsächlich 2025 ein Titelkandidat sein können. Und wir haben beide, ich sage jetzt mal vorsichtige Kritik an der Aussage geäußert. Und dass es ja dennoch Ferrari ist. Aber wenn es sich so weiterentwickelt, wie es aktuell scheint, dann halte ich es inzwischen durchaus für möglich, nach der Performance von diesem Rennen mit vorsichtigem Optimismus, dass wir tatsächlich im allerbesten Fall einen 3- oder 4-Kampf um die WM nächstes Jahr haben werden.
Ich muss um 4-Kampf hoffen. Ich habe irgendwann mal gesagt, George Russell wird länger im WM-Kampf sein nächstes Jahr. Sonst gebe ich irgendwas war mit dem Döner auch in der Mercedes-George Russell-Sache. Deswegen muss ich hoffen, dass George Russell nächstes Jahr richtig was macht. ich weiß gar nicht, ob ich so richtig selbst dran glaube, aber ich hoffe es einfach. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn Ferrari sich weiter so entwickelt, dass wir einen WM-Kampf sehen könnten zwischen Ferrari und McLaren. Vielleicht Red Bull, vielleicht Mercedes. Bei den Teams wäre ich mir aber unsicherer als McLaren. Bei McLaren bin ich mir ziemlich sicher, dass die nächstes Jahr wieder da oben stehen werden. Und wer dann das zweite Team ist, das mit denen kämpft und ob überhaupt ein Team am Ende des Tages mit McLaren kämpfen kann nächstes Jahr, weiß ich nicht. Lasse ich mich gern überraschen. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, ist, wie gesagt, dass McLaren nächstes Jahr oben sein wird. Alles andere mal sehen. Kann ich so noch nicht sagen.
Ja. Perke, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe ja hier die 24er Driver Standings neben mir offen. Mir ist gerade aufgefallen, auf P10 steht aktuell Nico Hülkenberg mit 29 Punkten.
Das ist gut.
Lass dir das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. 29 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob Haas letzte Saison überhaupt 29 Punkte hatte.
Das sind 29 Punkte mehr, als wir am Anfang der Saison predicted haben. Für das ganze
irre.
Team.
Also, das ist irre. Und Sauber hat bis jetzt noch nicht einen einzigen.
Sauber ist auf dem besten Weg, unsere Haas-Prediction voll zu machen.
Ja, das ist richtig. Das ist in der Tat richtig. Aber ich finde das erstaunlich. Also Nico Hülkenberg, 29 Punkte. Ey, Haas ist P6. Obwohl, sind sie aktuell noch P6? Auf jeden Fall vor dem Rennen waren sie P6 in der Konstrukteurs-WM. Sie sind es immer noch. Sie haben sogar jetzt den Abstand auf 2 Punkte mehr erhöht im Vergleich zu V-Cup. Das heißt, Haas ist jetzt mit 2 Punkten tatsächlich auch vorne im direkten Duell. Ey, die haben 38 Punkte, das ist irre, wenn man bedenkt. Und von diesen 38 Punkten, die insgesamt haben, kommen halt wirklich im Endeffekt diese 29 alleine schon von Nico Hülkenberg.
Ja, und wenn du Hülkenberg sagst, können wir auch seine Leistung mal wieder loben. Denn Hülkenberg ist von 12 gestartet. Nee, falsch, von 11 gestartet, weil George Russell ja durch seinen Einschlag in Q3 aus der Boxengasse gestartet ist. Und hat sich auf P8 vorgekämpft. Das heißt, Hülkenberg nimmt 4 Punkte aus Austin mit. Nachdem er von seinem Teamkollegen outqualified wurde, sein Teamkollege Kevin Magnussen, steht am Ende mal wieder mit 0 Punkten da auf P11. Aber wenn du jetzt Haas ansprichst, sind wir eigentlich perfekt beim nächsten Thema. Und das ist das gesamte Mittelfeld, das heute im Rennen einfach geliefert hat. Du hattest im Mittelfeld irgendwie immer was zu gucken, ob es dann mal ein Dreierduell zwischen Albon, Stroll und Gasly war, glaube ich, noch mit drin war. Oder Ocon, ob das Ocon war, ob das mal eine Kollision zwischen Albon und Ocon war, ja, vielleicht okay. Aber irgendwo hattest du immer Duelle. Was ich ganz geil fand, da wurden auch Strafen rausgeworfen, wo ich sage, müssen das alle Strafen sein? Wahrscheinlich ist das, wenn du schwarz auf weiß nur aufs Papier guckst, aufs Regelwerk guckst, sind das wahrscheinlich Strafen. Ja gut, aber kann man das da nicht anders regeln, dass man denen da wirklich klipp und klar sagt, gib jetzt die Position zurück. Wenn du außen überholt hast, dann passt das. Warum man da Strafen ohne Ende austeilt und dann am Ende, kommen wir ja auch noch mal gleich drauf zu sprechen, bei den Top-Positionen auch Strafen rauswirft, habe ich nicht so ganz verstanden, weil es da einfachere Wege und auch freundlichere Wege für die Fahrer und für die Teams gegeben hätte, das zu handeln alles. Weil, noch mal kurz zum Verständnis, viel bei Überholmanövern oder wo auch immer, wurden Track-Limits missachtet. Manchmal ging es nicht anders, weil innen halt noch ein anderes Auto war. Manchmal ging es anders. Ich weiß nicht, das hätte man von der Rennleitung aus bestimmt das ganze Rennen über besser handeln können. Am Ende haben sie es nicht besser gehandelt und sich am Ende deswegen irgendwie so selbst, ich will nicht sagen Grab geschaufelt, weil wenn du das ganze Rennen über im Mittelfeld Strafen für alles gibst, dann musst du am Ende des Rennens wahrscheinlich konsequent auch bei den Top-Plätzen sein und da auch einfach eine Strafe rauswerfen. Weil wenn du dich für diese Linie entscheidest, für jede Kleinigkeit Strafen zu geben, dann musst du die auch durchziehen. Das hat die FIA am Ende irgendwo irgendwie gemacht. Ja, dazu hätte es nicht kommen müssen. Die FIA war meines Erachtens nach irgendwie zu streng dieses Rennen. Das ist verrückt, das mal so zu sagen. Aber war zu streng, hat eine sehr, sehr harte Linie laufen lassen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich ein Fan der FIA bin, dieses Rennwochenende.
Ja, ich will jetzt eigentlich noch gar nicht groß in das Track-Limits-Thema mit der FIA einsteigen. Ich hau jetzt trotzdem fix noch einen Punkt dazu raus, bevor ich es erstmal wieder nach hinten verschiebe. Gleich auf Turn 1 zwischen Max und Lando bezogen, habe ich auch Fragen oder beziehungsweise Leute gesehen, die sich darüber aufgeregt haben auf Social Media, dass eben auch das keine Track-Limits-Strafe oder keine Strafe wegen Forcing Another Driver off Track war. Für mich glaube, oder vielleicht auch noch ein Punkt, den man nicht bedenkt, ist, dass es auch immer noch ein Turn 1-Ding ist. Turn 1 wird ja grundsätzlich sehr gesondert gesehen, sage ich jetzt einfach mal, dass man wirklich darauf guckt und sagt, ey, das ist die erste Runde, das ist die erste Kurve des Rennens. Da kann halt auch einfach mal richtig viel Shit passieren. Also vielleicht auch das unter einem anderen Blickpunkt nochmal sehen, als jetzt, sage ich mal, Runde 53 oder irgendwas, wo es dann halt einfach auch schon mitten im Rennen ist. Der Start ist immer recht hektisch. So, das dazu gesagt. Eine Rivalität aber, zu der ich eigentlich kommen wollte dieses Wochenende, die auch so ein bisschen in den Medien aufgespielt wurde, war zwischen dem Rookie des Jahres, dem jüngsten Fahrer in der Formel 1, nämlich Fernando Alonso, und dem anderen neuesten Fahrer in der Formel 1, also eigentlich auch Fernando Alonso, aber ich meine eigentlich Liam Lawson aktuell. Die hatten auch eine sehr interessante Rivalität dieses Wochenende, auch sehr in den Medien, auf Social Media hochgepusht, auch von den Admins der beiden Teams etwas gepusht, sage ich mal. Aber am Ende des Tages, lass mich schnell in die Rennergebnisse gucken. Wir haben Liam Lawson tatsächlich auf Platz 9 am Ende des Tages im Rennen und einen Fernando Alonso auf Platz 13. Also ich glaube, dass, naja, wie sagt man im Englischen, settled die Rivalry.
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du auf WM-Titel guckst, dann ist die Rivalität erstmal gesettelt.
Ja gut, ich meine jetzt für das Wochenende betrachtet.
Für das Wochenende, ja, aber
die gut, aber ist das dann wieder, wenn du es so siehst, überhaupt ein ansatzweise fairer Vergleich?
Das ist richtig. Aber du hast recht, die beiden konnten sich irgendwie das ganze Wochenende nicht aus dem Weg gehen. Das hat angefangen im Sprintrennen, wo Alonso sich ein bisschen verarscht gefühlt hat von Lawson oder ein bisschen unfair angegangen oder zu hart angegangen von Lawson gefühlt hat. Dann hat er gesagt, ey, ich screw den over, bla bla bla. Dann sind die sich im Qualifying in die Quere gekommen. Dann hat Lawson gesagt, oh, der hat keine Witze gemacht, der skut mich wirklich. Also der knallt mich jetzt wirklich einfach, der, wie sagt man das?
Ja, passt schon, wir wissen, was du meinst.
Der nervt mich jetzt, der behandelt mich scheiße jetzt auf der Strecke. Dann sind die, wie gesagt, im Qualifying so aneinander geraten. Im Rennen hatten sie auch wieder ein Duell, an dem am Ende Alonso irgendwie ein bisschen im Dreck war, was voll Alonso schuld war. Da war Liam Lawson jetzt nicht schuld dafür, dass Alonso im Dreck war. Aber die konnten sich irgendwie das ganze Rennwochenende nicht aus dem Weg gehen. Und das finde ich schon faszinierend von Lawson. An deinem ersten Rennwochenende, klar, am Ende sind alle deine Gegner gleich. Aber dann so Eier zu haben gegen den Fernando Alonso, schon bemerkenswert.
Vor allem, Fernando Alonso hat ja auch noch gesagt, it's his career at stake, not mine.
Hat er recht.
Karriere
hat er
ja komplett recht. Auf Messers Schneide, nicht meine. Und es wird nicht für mich ein Problem im schlimmsten Fall. Und es ist ein Fakt, aber wiederum auf der anderen Seite, wir haben es auch am Anfang dieser Episode, der letzten Episode besprochen, dass es halt jetzt eben in diesen letzten 6 Rennen einfach ein ganz klares Head-to-Head-Duell geht. Es geht darum, sich zu beweisen für Tsunoda und für Liam Lawson. Beide müssen sich beweisen, denn beide wissen, es geht um den Sitz nächstes Jahr. Und Perke, ich sehe dich hier schon grinsen ohne Ende. Ich ziehe jetzt diesen Lawson-Punkt vor den Colapinto-Punkt. Das heißt, den schieben wir runter. Ich will jetzt von dir hören, worauf ich mich die ganze Episode schon gefreut habe. Bring mir dein Geschwafel mit. Tsunoda ist der bessere Pick für Red Bull und der beste zweite Fahrer für Red Bull.
Yuki Tsunoda.
Du musst doch selbst lachen, wenn du das sagst.
Der bessere Pick für Red Bull. Und ich werde, wenn Yuki Tsunoda 10.000 Fans hat, bin ich einer davon. Wenn Yuki Tsunoda 1.000 Fans hat, bin ich einer davon. Wenn Yuki Tsunoda 100 Fans hat, bin ich einer davon. Wenn Yuki Tsunoda einen einzigen Fan auf der Welt hat, bin ich der Einzige. Und wenn Yuki Tsunoda keinen Fan hat, bin ich tot. Das sage ich dazu. Wenn die ganze Welt gegen Yuki Tsunoda ist, dann bin ich gegen die ganze Welt. Ganz einfach. Yuki Tsunoda ist der bessere Pick für Red Bull. Und ich sage dir auch warum. Weil ich habe dafür ja auch im Discord bekomme ich ja immer wieder Gegenwind. Da lacht mich ja jeder aus dafür, dass ich sage, Yuki Tsunoda gehört in diesen Red Bull und nicht Liam Lawson oder irgendein anderer. Und ich sag dir jetzt mal eine Begründung, mit der du dich wahrscheinlich sogar abfinden kannst. Wo du sagst, ja, okay, das ist irgendwie okay für mich. Und ich stelle dir jetzt einfach mal eine Frage und du beantwortest sie mir. Möchtest du, dass Liam Lawson genauso endet wie Pierre Gasly und Alex Albon?
Nein.
Aha. Wäre es dann nicht dumm, das Gleiche mit Lawson zu machen, was du mit Gasly und Albon gemacht hast, sogar mit weniger Zeit für Lawson, und dann ein anderes Ergebnis bei einem Liam Lawson zu erwarten, als bei Alex Albon und Pierre Gasly? Wäre das nicht töricht von Red Bull?
Es wäre töricht, aber wiederum, aha, du hast es in deinem eigenen Satz gerade gesagt, wäre es nicht töricht von Red Bull? Ich glaube, töricht. Richtig,
Red Bull ist eh töricht, aber es geht ja um meine Sicht.
Satz.
Es geht ja gerade darum, was ich machen würde. Und ich würde nicht den törichten Weg gehen und Liam Lawson genau den gleichen Weg durchgehen lassen oder durchmachen lassen, den Pierre Gasly und Albon gegangen sind, nämlich nach zu wenig Zeit im Junior-Team, nachdem man noch nicht richtig beweisen konnte, dass man wirklich bereit ist für das große Team, dass sie dann einfach hochgeholt wurden, gefloppt sind und fallen gelassen wurden wie eine heiße Kartoffel. Genau das möchte ich mit Liam Lawson nicht. Yuki Tsunoda. Und Tsunoda hat mehr Erfahrung in der Formel 1, er hat mehr Erfahrung teamintern. Und bei Yuki Tsunoda, ich weiß, ich liebe ihn, aber bei Yuki Tsunoda wäre es weniger traurig, wenn das Talent verschwendet wird, als bei Liam Lawson. Sag ich, weil Yuki Tsunoda hat weniger Talent als Liam Lawson.
Und das ist eine interessante Aussage, weil das wäre nämlich meine nächste Frage auf einen anderen Punkt gleich gewesen.
Nein, Lawson hat natürlich mehr Talent als Yuki Tsunoda, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich möchte nicht, dass Liam Lawsons Karriere, wo wir beide einer Meinung sind, dass das eine ganz, ganz große Karriere werden könnte, wenn man es richtig angeht, dass sie direkt nach 6 Rennen in der Formel 1, gut, zählen wir die aus dem letzten Jahr noch mit rein, dann sind es 11 oder so, dass die Karriere nach 11 Rennen so künstlich gepusht wird, dass auch ein Liam Lawson wie ein Albon vor ihm, wie ein Gasly vor ihm nicht damit umgehen kann, nicht liefert und es dann am Ende ein verfrühtes, unnötiges Ende mäßig seiner Karriere war. Klar, für Gasly Albon war es jetzt nicht das Ende der Karriere. Die fahren immer noch Formel 1, die fahren immer noch gut Formel 1. Aber beide werden nie wieder in einem Top-Team fahren, wahrscheinlich. Ich habe Angst, dass genau das mit Lawson passiert. Und die Angst hätte ich mit Yuki Tsunoda nicht, weil er eh in keinem anderen Top-Team jemals fahren könnte als Red Bull. Yuki Tsunoda ist leider kein Top-Team-Fahrer, auch wenn ich das ein bisschen anders sehe als die meisten wahrscheinlich. Aber Yuki Tsunodas Talent wäre mir dann egaler als Liam Lawsons Talent, weil bei Liam Lawson eine größere Karriere vor der Tür steht als bei Yuki Tsunoda. Deswegen bin ich mehr fein damit, wenn Yuki Tsunoda verbrannt wird von Red Bull, als wenn Liam Lawson von denen verbrannt wird. Ganz
aber
einfach.
Wie würdest du es machen? Würdest du Tsunoda dann 1-Year-Contract geben? Oder was
ich würde
machen?
Tsunoda 2 Jahre geben.
Aber ist 2 Jahre für den Fall, dass er dann halt auch nicht performt, nicht zu lang? Wäre ein Jahr
sicher? Ja, dann kannst du ja austauschen. Das ist ja Red Bull. Dann kannst du auch einen 1-plus-1-Vertrag gern machen. So ein Jahr plus ein Jahr Teamoption. Wenn es gut läuft, kannst du ihn ziehen. Wenn es nicht läuft, hat Liam Lawson 1,5 Jahre Formel-1-Erfahrung. Dann kannst du ihn vielleicht mal reinwerfen. Aber wie gesagt, für Tsunoda wäre es dann weniger schade, wenn das Talent verschwendet wird, als für Liam Lawson. meiner Meinung
nach. Ist ein sehr guter Punkt. Gefällt mir tatsächlich sehr gut, der Punkt.
Dankeschön.
Gebe ich dir. Eine Sache, wo ich jetzt gerade so noch ein bisschen, als du es erzählt hast, so ins Grübeln gekommen bin. Und deshalb wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, wer von den beiden hatten für dich das größere Talent? Jetzt gerade mal im Hinblick auf Mercedes betrachtet. Du hast bei Mercedes jetzt zum Beispiel George Russell. Ich setze ihn jetzt einfach mal, obviously, wir wissen, es ist nicht gleich, aber ich setze ihn jetzt in dem Beispiel einfach mal mit einem Max Verstappen gleich,
ja,
dass man einen erfahrenen ersten Fahrer im Team hat, der weiß, was er tut, der das Team auch im Notfall tragen kann. Und dann holst du Stand jetzt ja bei Mercedes einen Kimi Antonelli direkt ohne großes Vorwissen in ein absolutes Top-Team. Ist es vielleicht da
nicht an der Zeit? Das ist jetzt doch für dich ein absolutes Top-Team. Ich dachte, es ist ein Mittelfeld-Team.
Ja,
da, okay,
ja,
ist gut, ein anderes Thema.
Den,
komm,
wenn wir jetzt in den Debattenkampf kommen, dann ja, könnte man wieder drüber argumentieren. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Top-Team.
Jawohl.
Auch historisch betrachtet. aber jetzt gerade mal auf Mercedes gucken. Man hat George Russell und man holt wirklich brandneu, ohne große Erfahrung, Kimi Antonelli. Ein Riesentalent, was richtig viel werden kann. Ist ja im Endeffekt, ja, das Environment bei Mercedes ist natürlich bei weitem nicht so toxisch, beziehungsweise bei weitem nicht so extrem, wie es bei Red Bull tatsächlich ist. Man hat auch bei weitem nicht so viele Leute in der Akademie, die nachrücken könnten und ihn ersetzen könnten. Aber wäre es vielleicht nicht für Red Bull auch an der Zeit zu überlegen, die gehen einen unfassbar riskanten Schritt bei Mercedes, um eben ein Talent so schnell wie möglich an ihr Auto zu gewöhnen, sodass man im besten Fall mit einem richtig guten Auto, einem richtig jungen Fahrer zu einem absolut dominanten Weltmeister machen kann. Wäre es vielleicht da nicht bei Red Bull an der Überlegung, zu überlegen, ey, ist uns das Risiko mit Lawson das vielleicht nicht wert? Und holen wir vielleicht Lawson, weil er gerade unfassbar performt, einfach hoch und probieren's?
Nö, das ist für mich nicht der richtige Weg. Das ist auch bei Mercedes nicht für mich der richtige Weg. Und ich kann mich nur wiederholen und diesmal zitiere ich sogar Albert Einstein dafür.
Ach, scheiße.
Es ist dumm, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. So, und das kann ich jetzt nur wieder drauf anwenden, über auf die Gasly- und Albon-Geschichte, die ich gerade schon erzählt habe. Bei Mercedes ist es für mich auch der falsche Weg. Es ist ein riskanter und klar, wenn der klappt, ist die Belohnung unfassbar groß. Das ist ein High-Risk-High-Reward-Move. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber musst du diesen High-Risk-High-Reward-Move bei Red Bull auspacken, wenn du einen Max Verstappen hast? Musst du ein hohes Risiko gehen? Oder reicht dir nicht ein Fahrer erstmal vom Format Yuki Tsunoda für den zweiten Sitz und lässt den anderen Fahrer, deinen Fahrer der Zukunft, wirklich sich erstmal entwickeln, was für mich der richtige Weg ist? Lass den Fahrer sich erstmal entwickeln. Das wäre auch bei Kimi Antonelli für mich der richtige Move gewesen.
Für aber mich wäre der richtige Risiko Move gewesen,
Antonelli in den Williams zu setzen.
Wie bitte? Brauchst du das Risiko bei Mercedes?
Ja.
Brauchst du das?
Das brauchst du. Ja, weil, also beim, wie gesagt, bei Red Bull hast du Max Verstappen, deswegen brauchst du es nicht. Du hattest vor dem Jahr, warst du der Annahme, du hast mit Abstand das beste Auto, deswegen brauchtest du es. Aus dem Gesichtspunkt oder aus dem Gedankenpunkt von Anfang der Saison brauchtest du das auch nicht. Bei Mercedes hast du jetzt den ersten Fahrer, der weggeht. Das ist anders als bei Red Bull. Bei Red Bull bricht den Perez weg. Ist egal, ob der dir wegbricht oder nicht, jetzt böse gesagt. Bei Mercedes bricht dir ein Lewis Hamilton weg, ein siebenfacher Weltmeister, der dem Team so viel gibt. Klar, der übergibt jetzt irgendwie diesen ersten Sitz an George Russell, aber ein George Russell kann auch ein Lewis Hamilton nicht 1:1 ersetzen. Vielleicht kann er ihn auf der Strecke gut ersetzen, aber hinter den Kulissen kann ein Lewis Hamilton nicht ersetzt werden. Und deswegen brauchst du bei Mercedes Risiko, um direkt wieder da zu sein, um nicht zu große Einbußen zu machen. Bei Red Bull kannst du keine Einbußen machen. Egal, wen du da reinsetzt, der wird es genauso gut machen wie Sergio Perez. Ist völlig egal, wen du da reinsetzt. Jeder, der jetzt gerade Formel 1 fährt, kann das in diesem Red Bull genauso gut wie Sergio Perez.
Das ist
nicht jeder, der gerade Formel 1 fährt, kann es so gut wie Lewis Hamilton in diesem Mercedes. Und genauso und genau deshalb brauchst du Risiko bei Mercedes. Ich wäre den Weg mit Antonelli auch nicht gegangen. Aber du brauchst dieses Risiko, weil ein Yuki Tsunoda bei Mercedes zum Beispiel würde dir gar nichts bringen. Der würde dir nichts bringen im zweiten Sitz in Mercedes. Yuki Tsunoda wäre dann nutzlos. Weil mit sowas brauchst du nichts anfangen. Du brauchst bei Mercedes einen, der sofort liefert und sofort auf Top-Niveau liefert. Und da waren nicht viele Freie. Da wären Esteban Ocon für mich gewesen, da wären Alex Albon gewesen, den man vielleicht hätte irgendwie rauskaufen können bei Williams oder so. Aber sonst wäre da keiner. Bei Red Bull brauchst du das nicht.
Carlos Sainz wäre noch gewesen.
Carlos Sainz natürlich, den habe ich gerade vergessen. Aber keine Ahnung, was Carlos Sainz da gedacht hat.
Schumacher.
Nee, da habe ich lieber Kimi Antonelli. Da gehe ich lieber das Risiko von Kimi Antonelli.
Oh, der Disrespect.
Nein, warum ist das Disrespect? Warum ist das Disrespect, wenn ich sage, ich hätte lieber Antonelli als Schumacher? Weil ich lieber ein eventuelles Jahrhunderttalent hätte, als ein Fahrer, der klar Talent hat. Also, wenn man hört, der neue Verstappen.
Jahrhunderttalent ist ein wilder Call. Das heißt,
wenn man hört, der neue Max Verstappen ist ein Jahrhunderttalent.
Nein. Dann müsste Max Verstappen vom Talent größer sein als Lewis Hamilton.
Vom Talent her muss das Jahrhunderttalent das größte Talent des letzten Jahrhunderts sein. Oder reicht nicht Jahrhunderttalent?
Also für mich heißt Jahrhunderttalent tatsächlich jemand, der in dieser Jahrhundertspanne der Beste ist. Ne?
Mann, du weißt, Antonelli wird so hoch gelobt. Bei Antonelli wird gesagt, der neue Verstappen. Und ich hätte lieber den neuen Verstappen als Mick Schumacher im Team.
Jetzt habe ich dich schön ein bisschen Hamilton-Kritik gegaslightet. Hat mir gefallen.
Nein, Hamilton ist wahrscheinlich
washed.
Boah, das ist eine gute Frage. Vom Talent her, Hamilton oder Verstappen? Also es ist keine schlechte Frage, die man sich stellen kann.
Das gibt mir so ein bisschen Flashbacks zu dem, was Sepp damals gesagt hat, dass man bei Max und ihm, wenn man die beiden vergleicht, einfach unfassbar pures Talent sieht. Vettel musste sich das immer oft erarbeiten. Er hat viel Zeit verbracht, viel analysiert, sich wirklich viel mit seinem eigenen Fahrstil auch auseinandergesetzt. Bei Max, wie er sagt, kommt das einfach intuitiv. Es ist einfach da. Und wer weiß, ob dieses Talent eventuell an der Tanke entstanden ist, aber
vielleicht, ja.
Okay, Gott, er war ein bisschen gottlos jetzt eingebaut, der Witz, bin ich ehrlich. Aber ja, mal gucken. Das ist ein Thema für eine andere Folge, Perke. Wir schweifen hier ein bisschen ab, wer jetzt das größere Talent der beiden ist. Ich meine, da könnte man auch wieder die Frage klären, wer ist der GOAT? Aber bevor wir jetzt hier kommen, wieder reinkommen, Perke, gehen wir weiter. Loben wir Franco Colapinto ein erneutes Mal, welcher tatsächlich sich einen Punkt im Rennen gesichert hat mit P10. Und ich will es jetzt nicht sagen, aber der klatscht Alex Albon gerade ein bisschen links-rechts, ne?
Ja, leider. Mann, das ist Albons letztes Rennen. Und ich sage dir, Alex Albon, trotzdem ein Top-50%-Fahrer der Formel 1, ist halt jetzt blöd, dass Colapinto kommt und ihn auseinandernimmt da schon wieder, weil ich weiß nicht, was Colapinto macht da in diesem Auto. Weil ich hab jetzt heute noch auf meiner TikTok-For-You-Page ein Interview gesehen von Williams, wo Albon und Colapinto zusammen so ein Interview gemacht haben. Colapinto ist ja auch todessympathisch. Warum ist er gut unsympathisch? Kann er nicht irgendwie unsympathisch sein, dass ich komplett für Albon sein kann? Der ist gut unsympathisch. Das war
also
kacke.
Ist er so das komplette Gegenteil von einem Lance Stroll. So gut, nicht wie Lance Stroll, und sympathisch.
Ja, so und auch irgendwie ein bisschen, der hat sich für mich in diesem Interviewstück, was ich gesehen habe, ich habe jetzt kein komplettes Interview gesehen, sehr am Boden geblieben angehört. Klar, der fährt jetzt auch erst ein paar Rennen in der Formel 1, aber trotzdem, da hat Albon ihn nämlich gefragt, ey, wie findest du das Essen, japanisches Essen, japanisches Fleisch, Wagyu oder so. Und dann hat Colapinto gesagt, ey, ich habe Wagyu noch nie gegessen, ich habe kein Geld dafür. Das ist doch geil. Ich mag Colapinto leider. Ich ja, mag
fühlt
den.
Fühlt sich wie ein Ausschnitt aus unserem Leben an, Perke.
Ja, leider. Scheiße. Aber Colapinto mag ich. Der kommt mir sehr, sehr sympathisch rüber.
Das ist doch schön. So.
Deswegen möchte ich ihn auch nächstes Jahr in der Formel 1 sehen. Im Sauber. Am liebsten nicht im Sauber. Am liebsten in einem guten Auto. Aber Sauber ist der einzige Platz, der noch frei ist.
Es gibt ja auch ein paar News bezüglich Sauber/Audi, was das Budget und alles angeht. Aber Perke, an der Stelle sage ich gleich vorab, wir sind jetzt schon bei 45 Minuten, die allgemeinen News, die wir eigentlich vorhatten, in die Episode hier mit reinzupacken. Lass uns die auf den Donnerstag packen. Das ist, du sagst nein?
Ne, ich muss jetzt, glaube ich, die Herbstbotschaft bringen, dass ich keine Zeit habe, leider unter der Woche eine Folge aufzunehmen.
Keinen Tag?
Nee, weil ich unterwegs bin ohne Mikrofon.
Na gut, dann haken wir die allgemeinen News recht schnell ab, ohne groß
oder jetzt wir machen die einfach in genau 7 Tagen.
Das ist dann schon ein bisschen sehr spät für manche dieser Punkte, finde ich. Deshalb lasst ihr uns einfach schnell durchgehen, bevor wir dann zum Endduell aus dem Rennen kommen. Ich hake es einfach schnell ab. Punkt für die schnellste Runde wird es ab 2025 nicht mehr geben. Da muss man auch nicht groß drüber reden. Ist halt einfach entschieden von der FIA. Ich finde es schade.
Dumm.
Genau. Dann, ich gehe jetzt einfach mal einen Punkt weiter. Den einen kannst du dann gleich machen. Es war Ricardos Wunsch, dass sein Rauswurf nicht vor dem Rennen bekannt gemacht wird. Die Leute, die Bescheid wussten, für die war es dann quasi nochmal so ein bisschen extra special. Und es war wohl wirklich sein eigener Wunsch, das Ganze. Also, es war wohl nicht ganz so schlimm, wie wir es uns teilweise als Fans, glaube ich, ausgemalt hatten. Da war auch einfach Mitspracherecht von Ricardo sicherlich dabei. Und dann According to the BBC, wie man in Großbritannien sagen würde, wird Audi wohl 2026 ein höheres Budget bekommen. Ich bin da gar nicht mal so drin im Topic. Ich hatte aber was gelesen, dass irgendwie aufgrund des Headquarters in der Schweiz die Ausgaben grundsätzlich höher sind und man deshalb versucht, eine Budgeterhöhung zu bekommen, ne?
Richtig, weil in der Schweiz Gehaltskosten und so weiter größer sind als in UK, wo ja die meisten Leute liegen. Ich glaube, Mattia Binotto hat irgendwas gesagt, dass man durch die Schweiz 25 Millionen Euro mehr Fixkosten hat als die anderen Teams, die halt nicht in der Schweiz liegen. Und deswegen bekommt man mehr Budget als die anderen Teams, einfach um die Fixkosten decken zu können, die in der Schweiz eben höher sind als in UK oder Italien.
Gut, und dann gibt es noch einen Punkt bezüglich des Red Bulls Autos von diesem Wochenende. Das ist aber dein Punkt, da habe ich keine Ahnung.
Richtig, der Red Bull war nämlich gar nicht so legal. Finde ich ironisch, weil Red Bull hat ja McLaren angeschwärzt, dass ihr Auto nicht so legal ist und jetzt haben sie selber ein illegales Auto. Denn sie hatten einen Mechanismus verbaut, mit dem man die Bodenfreiheit verändern kann. Das heißt, am Unterboden konnte man Sachen verändern, am vorderen Abschnitt des Unterbodens, was die Parkvermeh-Regelung ein bisschen umgangen ist. Und zwar konnte man einfach, hatte man einen Hebel oder was auch immer, mit dem man halt zwischen den Sessions Einstellungen verändern konnte, ohne dass es die Parkvermeh-Bedingungen verletzt, weil man ja nichts umbauen musste. Es wurde jetzt verboten. Die Mechaniker oder Red Bull hat generell gesagt, ey, hätten wir eh nicht machen können, weil das so an der Stelle ist, wo wir eh nicht rankommen, ohne irgendwelche Teile auszutauschen oder auszubauen, was auch immer. Das heißt, die würden da sowieso nicht rankommen. Deswegen gibt es auch keine Strafe für Red Bull, weil wenn man rangehen wollen würde, müsste man ja so oder so was ausbauen oder was auch immer. Aber es wurde jetzt generell verboten.
Okay, gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Und dann lass uns jetzt, nachdem wir den allgemeinen Teil abgehakt haben, endlich zum eigentlichen Highlight des Sonntags kommen, Perke. Das, wo, glaube ich, aktuell am meisten schon wieder drüber gesprochen wird. Bevor wir zu dem Kritikpunkt kommen, an der FIA auch sicherlich, möchte ich an der Stelle einfach nur ein unfassbar großes Lob eigentlich an Norris und Verstappen aussprechen. Was wir heute gesehen haben, gerade vor allem von Verstappen, die Defense, die der Mann an den Tag gelegt hat, war absolutes Peak-Level. Die Angriffe, die Norris hingelegt haben, waren, glaube ich, mit die besten, die ich von ihm je gesehen habe, weil es einfach kontrolliert, aber schlau gefahren war. Und er hat einfach nicht, weißt du, einfach straight wie eine Rakete einen Divebomb in den ersten Turn reingemacht oder nach der langen Geraden, sondern er ist wirklich taktisch rangegangen. Es hat mir ein bisschen Hamilton-Vibes gegeben. Er hat sich wirklich seine Momente rausgepickt. Und wenn er dann mal irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Täuschung angedeutet hat und Verstappen darauf reagiert hat, dann hat er natürlich versucht, die Alternativlinie zu fahren, um eben daraus zu profitieren. Und das hat mir unfassbar gefallen, das Racing heute.
Auf jeden Fall, das generelle Racing war geil, so wie es sich zwei WM-Contender, die zwei WM-Kämpfenden oder die zwei um die WM kämpfen, geben sollten, nämlich hart. Genau so war es. Es war ein hartes Duell, es war ein geiles Duell. Es war unfassbar schön anzusehen. Es war relativ clean, würde ich sagen, bis zum Ende, wo es dann wieder Diskussionen gab. Boah, was ist jetzt hier? Aber bis zu diesem Punkt einfach ein Duell, wo ich einfach genossen habe, wo ich da vor meinem Fernseher gesessen habe und es genossen habe, mir das anzugucken.
Ja, und jetzt, Perke, ich glaube, wir müssen drauf zu sprechen kommen. Das Rennen ist ja an sich wie folgt zu Ende gegangen. Lando Norris hat die Ziellinie vor Max Verstappen überquert und zwar circa 4,1 Sekunden, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
So, jetzt ist aber die Sache, im Rennergebnis steht Lando Norris 0,9 Sekunden hinter Max Verstappen, weil er eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Und diese 5 Sekunden Zeitstrafe ist schon wieder ein Hot Topic. Bei uns im Undercut-Discord, könnt ihr sehr gerne joinen, wenn ihr wollt, nach den Rennen. Und grundsätzlich sind eigentlich immer ein paar interessante Diskussionen am Start. Link findet ihr dazu in der Episodenbeschreibung. Waren auch einige, sage ich jetzt mal, leicht gereizt, was das Thema angeht. Ich als Verstappen-Fan habe mir einen abgelacht. Vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Kosten der anderen, aber ich fand's funny. Aber natürlich jetzt mal als neutraler Betrachter, weiß ich nicht, FIA, ob ich mit der Entscheidung für diese Strafe so übereinstimme, wenn ich ehrlich bin.
Weiß ich auch nicht. Also ich sag jetzt mal direkt, Norris hat ja die 5-Sekunden-Strafe bekommen am Ende, weil for leaving the track and getting an advantage, also er hat die Strecke verlassen und dadurch einen Vorteil sich erschafft. Ich hätte die Strafe nicht gegeben. Das sage ich direkt mal vorneweg. In meiner Welt wäre Lando Norris heute Dritter geworden und Max Verstappen Vierter, weil ich frage mich an dieser Stelle, wo genau hat die FIA da jetzt noch Platz für Lando Norris gesehen und in welchem Szenario wäre Lando Norris in diesem Szenario, wo nicht einmal ein Max Verstappen das Auto noch komplett auf der Strecke gelassen hat, noch auf der Strecke. In welcher Welt soll Norris da auf die Strecke passen, wenn der links neben ihm selbst nicht mehr komplett auf der Strecke ist? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass gesagt wird, ey, du darfst nicht off-track überholen, bla bla bla. Aber Norris ist in dem Fall nichts anderes übrig geblieben, als von der Strecke zu gehen, weil es sonst gekracht hätte. Ganz einfach, wäre Lando Norris nicht von der Strecke gefahren, hätte es gekracht zwischen Max Verstappen und Norris. Es war jetzt kein böswilliges Manöver von Max Verstappen oder sowas. Es war auch ein normales Manöver von Max Verstappen. Lass die fahren. Lass die fahren einfach. Es geht um eine WM. Da muss man nicht für jede Scheiße eine Strafe geben. Lass die fahren. Norris hat am Ende Verstappen überholt. Wenn man nur aufs Regelwerk guckt, dann ist das schwarz auf weiß wahrscheinlich die richtige Entscheidung leider. Und gerade wenn du diese Linie so anwendest, wie du sie eben in diesem Rennen gemacht hast. Gasly hat dafür für sowas auch eine Strafe bekommen. Wenn du die Linie so anwendest und wenn du schwarz auf weiß aufs Regelwerk guckst, ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung der FIA. Aber schwarz auf weiß sagt dir halt nicht, worum es geht, was für Emotionen im Spiel sind und so weiter. Und es geht um eine WM, es geht um ein Rennen, um ein Duell zwischen Lando Norris und Max Verstappen auf Messerschneide, wo es auf jeden Punkt ankommt zurzeit. Lass doch auch mal ein bisschen Menschlichkeit vor und lass die doch einfach mal fahren. Warum gibst du dafür eine Strafe? Ganz einfach.
Genau das ist auch mein Punkt jetzt gewesen. Also, wenn du rein aufs Regelwerk guckst und auf die Art, wie sie über das Rennen hinweg Strafen vergeben haben, wenn man nur nach der Reihe geht, wie sie Strafen verteilt haben, dann ist das eine Strafe. Weil du es, wie gesagt hast, an dem Punkt auch Gasly schon eine bekommen hat. Aber natürlich, finde ich auch, sollte man sich natürlich nicht nur jetzt stumpf auf das Regelwerk verlassen, weil da ist natürlich auch wieder per Regelwerk die Frage, wo ziehst du die Linie für den Apex, wo ein Auto vorne sein muss? Das ist eine sehr breite Kurve. Es ist eine Kurve, die wirklich viel Platz mit sich bringt. Das ist schon gar nicht, finde ich, so einfach, da eine ordentliche Linie für den Apex zu ziehen, wo dann eines der Autos tatsächlich ja laut Regelwerk vorne sein soll. Und es hat mich wirklich, diese Situation, ein bisschen jetzt an meine erste Woche von meinem Jurastudium erinnert, Perke, weil auch da tatsächlich der Hinweis gefallen ist, dass Gerichte auch nicht immer stumpf, pur nach dem Gesetz zu urteilen haben, wenn das Gesetz in der Hinsicht vielleicht auch gar nicht perfekt anwendbar ist, sondern man guckt, wie in dem Fall, per Regelwerk wäre es eine Strafe, aber ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung an der Stelle für zwei Leute, die im WM-Kampf sind, hartes Racing begehen, wirklich da unbedingt eine 5-Sekunden-Strafe auszusprechen, ob das nötig ist. Und da bin ich eigentlich eher der Meinung, nein.
Ja, und dann kommst du halt zur nächsten Frage. Wo ziehst du die Linie zwischen forcing another driver off track, also einen anderen Fahrer von der Strecke drängen, wofür Yuki Tsunoda in diesem Rennen zum Beispiel eine Strafe bekommen hat, und eben die Strecke verlassen und einen Vorteil in sich erschaffen, die Gasly und Norris bekommen haben? Wo ziehst du dann die Linie, wenn du da Lando Norris die Strafe dafür gibst, dass er weit gefahren ist und sich dadurch einen Vorteil verschafft hat? Kannst du genauso argumentieren, ja, aber Max Verstappen hat ihm doch gar keinen anderen Raum gegeben als abseits der Strecke. Wo ziehst du eben da genau da die Linie zwischen, ey, der eine fährt raus und verschafft sich einen Vorteil dadurch, und ey, der andere Fahrer hat ihm aber gar keinen Platz gelassen und er hatte gar keinen anderen Platz, irgendwo hinzugehen, und er hat ihn von der Strecke gedrückt. Wo ziehst du da die Linie? Und das ist so in dieser Situation so ein schmaler Grat für mich, dass das, wenn du auf die Regeln guckst, du hättest es wahrscheinlich genauso verargumentieren können, da Max Verstappen eine Strafe zu geben für irgendwie. Du hättest es genauso verargumentieren können wie mit Lando Norris. Du hättest sagen können, ja, Verstappen hat Norris von der Strecke gedrückt, Pech gehabt, hier deine 5-Sekunden-Strafe. Du hättest es irgendwie in beide Richtungen argumentieren können. Und wenn das so ein unklarer Fall ist in diesem Fall, warum lässt du die nicht einfach fahren? Lass die fahren, dann wäre Lando Norris tatsächlich Dritter geworden, weil ein Konter von Max Verstappen hätte es dann nicht mehr gegeben, weil Norris dann doch schon in freier Luft deutlich mehr Pace hatte als Max Verstappen am Ende des Rennens. Aber da frage ich mich wirklich, warum lässt du die nicht fahren und warum musst du so auf die Regeln beharren in diesem Moment, wie halt die FIA es getan hat.
Ja, gut, Perke. Am Ende des Tages, das Ergebnis vom Wochenende ist sicherlich nicht das, was jetzt unbedingt Lando Norris Supporter sich erhofft hatten. Max Verstappen beendet das Wochenende mit 5 Punkten mehr als vor dem Ende und baut seine WM-Führung damit aus. Damit haben wir im Endeffekt jetzt in den aktuellen Driver Standings Max Verstappen mit 354 Punkten und Lando Norris auf P2 mit 297 Punkten. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich auf einen Abstand von 57 Punkten hochgegangen. Und das ist schon einiges. Wir haben jetzt noch 5 Rennen vor uns. Wir wussten, dass wenn Lando Norris jedes Rennen gewinnt, inklusive der Sprints, und Max Verstappen einfach nur Zweiter wird, Lando Norris keine Chance mehr hat, diese WM zu gewinnen. Jetzt ist es noch schwieriger geworden. Es sind nochmal 5 Punkte mehr dazugekommen und es ist ein ganzes Rennwochenende plus ein Sprint weniger. Es wird langsam zu einer Mammutaufgabe. Und diese Aufgabe war, Fun Fact, auch zu groß für Lewis Hamilton und George Russell. Die beide sind jetzt auch raus aus dem Championship-Kampf. Die sind eliminiert. Die haben keine Chance mehr zu gewinnen, rein mathematisch gesehen. Aber ich glaube, es wird trotzdem weiter entspannt bleiben über die nächsten 5 Rennen. Weil, sollte Verstappen einmal ausscheiden und Lando Norris punkten, ist dieser Championship-Kampf so heiß wie noch nie zuvor.
Boah, Gänsehaut. Schöne Abschlussworte. Ganz ehrlich, mehr muss man. Obwohl, sind das die Abschlussworte? Wir haben noch F1 Fantasy und Kicktipp eigentlich vor uns.
Eigentlich wären es die perfekten Abschlussworte gewesen. Aber nein, wir haben noch F1 Fantasy und Kicktipp vor uns. Das ist so ein bisschen das Problem. Kommen wir zu Kicktipp. In Kicktipp, wir haben heute tatsächlich 2 geteilte Sieger für dieses Wochenende. Nämlich einmal firsttry.com und dann Düsi Düsentrieb, beide mit 29 Punkten. Auf 3 haben wir sehr viele. Simon der Echte, Niemand, Real Chris, Romsdrifter und Julius, alle auf 3. Und wenn wir uns die insgesamte Platzierung anschauen, dann haben wir unverändert auf 1 Nico mit 34 Punkten Abstand vor P2. Perke, ich glaube, in Kicktipp, da bahnt sich eventuell, wenn jetzt nicht noch richtig viel schief läuft an einem Wochenende, eventuell der Sieger an. Auf 2 und 3 gab es eine Änderung. Simon der Echte geht auf 2 vor, Fossibärchen geht auf 3 runter, Anni auf 4, firsttry.com auf 5. Und auf 6 Romsdrifter gerade hochgerückt. Also, Kicktipp bleibt spannend.
Sehr schön. So, jetzt muss ich dir die Hiobs-Botschaft überbringen, dass mein WLAN gar nichts macht. Ich wirklich, Leute.
Sicher, dass es dein WLAN ist, weil wir sitzen hier gerade in einem Discord-Call mit Webcam an, was richtig viele Daten frisst und das funktioniert.
Mein WLAN ist Schrott, tatsächlich. Leute, seid mal ganz ehrlich. Was Vodafone angeht. Also ich bei Vodafone ist da irgendjemand jemals bei Vodafone zufrieden gewesen? Gab es jemals einen Kunden, der bei Vodafone war und gesagt hat, ja Mann, hier läuft alles perfekt? Kann nicht.
In meinen Vorstellungen geht das nicht. Ich habe die Scores für das Wochenende. Tatsächlich Platz 1 für das Wochenende sichert sich CMF Funky auf 2 Maurice, auf 3 Peter. Und insgesamt bleibt bei F1 Fantasy die Top 3 alle unverändert. Maurice auf 1, Felix auf 2 und Peter auf 3. Damit haben wir das auch abgehakt, Perke. Ich würde sehr sagen, schön. Wir haben es geschafft. Ich bedanke mich. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie immer. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es würde uns wirklich weiterhelfen. Und wir hatten ja mal vor einer Weile angekündigt, dass wir einen Interviewpartner gefunden haben und dass wir da ja auch gerne announcen wollten, wer das ist. Da ist uns damals was dazwischen gekommen, da gab es spontane Änderungen, nicht von unserer Seite, welche das zu dem Zeitpunkt leider verhindert hatten. Da waren wir, wir hatten sogar schon die Episode aufgenommen, wo wir announced hatten, wer es ist. Und ungelogen, eine Stunde später haben wir eine E-Mail bekommen, dass es verschoben wird. Aber wir hoffen weiterhin, dass wir es innerhalb der nächsten, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 6, 7 Wochen euch präsentieren dürfen. Wir halten uns ein bisschen zurück. Wir machen jetzt keine Ansagen, bevor es nicht 100% confirmed ist, der Tag. Und sollte der Tag sein, werdet ihr es erfahren. Aber das wollte ich nur noch mal schnell zwischenschieben für die Leute, die sich jetzt gewundert haben, wo denn eigentlich diese Ankündigung blieb, die versprochen war. Da gab es ein paar Planungsprobleme. Aber Perke, ich bedanke mich. Wir hören uns nächste Woche wieder, denn wir haben ja noch 2 weitere Wochen vor uns mit Rennaction. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.